du bist von Beginn an kein Tourist mehr, sondern du bist von Beginn an ein Arbeitskollege. Damit bist du sozusagen mit einem Fingerschnipsen in deren Arbeitsalltag drin, teilst mit den Menschen vor Ort deren Sorgen, deren tägliche Gepflogenheiten und deren täglichen Aufgaben. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Art und Weise zu reisen, viel zu lernen, Menschen kennenzulernen und ja, neue Berufe auszuprobieren.
Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Direkt in das Leben der Menschen an fernen Ecken dieser Welt einzutauchen, anstatt nur als Tourist kurz vorbeizuschneien. Lars Bendels hat das gemacht. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin hat er einen Traum verwirklicht. Nämlich einerseits zu reisen, andererseits Berufe wirklich auszuprobieren, von denen man als Kind immer geträumt hat. Das hat die beiden nach Südafrika, Kanada, Costa Rica, Neuseeland und auf die Azoren gebracht und zu Jobs, die die Welt ein bisschen besser machen. Es geht heute um Aussteigen zwischen Hippietum und Lebenstraum und darum, wie Reisen das Leben verändern kann. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir lernen heute Menschen kennen, deren Leben durch Reisen entscheidende Impulse bekommen hat. Reisen verändert und genau dazu hätte ich dann auch noch ein paar Fragen an alle, die uns heute zuhören. Welche Reise hat nachhaltig beeindruckt? Welches Erlebnis unterwegs hat wirklich nachgewirkt? Solche Geschichten wollen wir sammeln in den Radioreisen an diesem Jahresende. Darüber kann man ja schon mal nachdenken während unserer ersten Musik. The Bahama Soul Club besteht ausschließlich aus Leuten, die es an die Algarve verschlagen hat. Dorthin geht nämlich unsere erste Reise. Kopf des Projekts ist der Braunschweiger Oliver Belz. Der Gesang kommt von der Britin Josephine Nightingale. Hier ist The Bahama Soul Club mit The Rooster Calls.
Until the rooster calls. Till you get your stream. Better never fear. Wait until the rooster calls. Till you get your strength.
Wir reisen heute mit Überraschungen. Wir lassen uns treiben, das alles mit einer oder auch zwei Blumen im Haar und mit Sand zwischen den Zehen. Das klingt nach Hippie und das ist es auch im ganz positiven Sinn. Gleich treffen wir einen Mann, der nichts mehr zu tun haben wollte mit der Hetze nach dem Geld und Erfolg bzw. was man hierzulande unter Erfolg versteht. Durch reinen Zufall ist Simon Berninger auf diese Geschichte gestoßen. Wie ein Aussteiger, der sich auf einer Reise in eine Landschaft in Portugal verliebt hat, halt doch ein bisschen Geld zum Leben gebraucht hat. Mit seiner Notlösung ist er so erfolgreich geworden, dass die Leute ihm die Bude einrennen. Und das mit der Bude ist wörtlich gemeint. Eine fröhliche Überraschung im Hinterland der Algarve-Küste erwartet uns. Also einfach mitmachen, ganz ohne Plan und alle sind willkommen.
Sommer, Sonne, Strand und Meer. Dafür bin ich an die Algarve gereist, einfach um mal runterzukommen. Die Südküste Portugals bietet sich da besonders gut an. Die größte Stadt Faro hat gerade mal 60.000 Einwohner. Die Städte und Dörfer drumherum, beschauliche kleine Nester. Vor allem in der Nebensaison ist da wenig los. Doch dann das.
Jeden Freitag, egal was ist, Party.
Immer bis um 6 Uhr morgens, genau. Auf jeden Fall gute Musik.
Das ist einfach crazy.
Ja doch, das ist schon ein Punkt, wo ich jedem sage, der nach Portugal kommt, so, ey, da musst du einmal hingehen. Das ist eine Party und das gibt's ja auch nirgendwo, ganz ehrlich.
Und das Ganze mitten im Nirgendwo. Zu der abgelegenen Party-Location fährt kein Zug oder Bus. Der Weg hierhin, bergauf, über Serpentinen, die typisch sind fürs Hinterland der Algarve. Die letzte Strecke ist übersät mit Schlaglöchern. Der nächste Ort, Monchique, benannt nach dem gleichnamigen Gebirge, ist gut 30 Minuten mit dem Auto entfernt. Ich bin gerade unterwegs, um nach meinen ersten Tagen am Strand die Algarve von oben zu entdecken. Plötzlich überholen mich immer mehr Autos, große und kleine Karawans und Campingbusse. Wo junge Leute mitfahren, sind die Fensterscheiben runtergelassen. Von der Rückbank prosten mir fröhliche Mitfahrer zu, als würden sie sich warm trinken. Wohin fahren die bloß? Ich bin neugierig und fahre spontan hinterher. Die Kolonne vor mir parkt an einem Schotterweg, der eine kleine Anhöhe hinaufführt. Oben gackern mir hinter einem Zaun Gänse entgegen. Sie erleben das ganze Spektakel jeden Freitag. Alle kommen wegen einer Party hierher.
Es ist ein kleines Festival, jede Woche immer wieder. Und so halt zum Spaß die letzten Jahre hergekommen und jetzt arbeite ich halt seit 5 Monaten oder so hier. Ja, 3 kalte Bier.
Marietta jobbt freitags abends an der Bar. Davon gibt's mehrere auf dem Partygelände im Bergidyll. Gebürtig ist die 35-Jährige aus der Nähe von Stuttgart, lebt aber schon länger an der Algarve, gar nicht weit von der Party-Location. Sie ist begeistert.
Es ist einfach so eine kleine Oase mitten im Wald. Ne? Drumherum sind einfach nur die Hügel von Monchique mit Korkeichen und im Sommer wird es immer trockener und wunderschön, aber ganz, ganz staubig. Und dann kommt man hierher und überall wächst und leuchtet und schimmert und genau.
Das hängt auch mit der Geschichte dieses Ortes zusammen. Anfangs war es gar nicht geplant, dass das Gelände zur Partystätte für bis zu 1000 Feierwütige wird. Alles fing an mit einem Deutschen, Rudolf Strelo.
Hallo Rudi.
Wirklich Leute.
Thank you.
Du kannst dir nicht vorstellen, ich bin immer busy.
Seine Mitarbeiter im Eingangsbereich bitten mich um Geduld. Der Partychef ist freitagsabends ziemlich im Stress. Er muss mich erstmal vertrösten.
Ja, ich warte ganz geduldig. Alles gut. Alles gut. Ich bin noch ein Weilchen da.
Also doch nicht so schnell gehen, ne? Am besten. Ne? Okay, ich bin gleich bereit.
Ja. Aber zum Glück bin ich ja noch vor Sonnenuntergang da. Viele Partywütige packen um diese Zeit erst am Strand zusammen und fahren dann hier hoch. So kann sich Rudolf Strelo, den alle nur Rudi nennen, doch noch Zeit nehmen für ein kurzes Gespräch mit mir. Wir finden sogar ein ruhiges Plätzchen am Rande der Party.
Vielleicht hier irgendwo, ja.
Rudi sieht in etwa so aus, wie ich mir einen Hippie jenseits der 50 vorstelle. Abgetragene Klamotten, schulterlange Haare. Er ist ein echter Aussteigertyp.
Also, ich bin hier ungefähr so 2010 hingekommen. Ja, also ich habe in Mönchengladbach in der Gegend gewohnt, jahrzehntelang. Ja, und als ich in Urlaub war, zufälligerweise habe ich das Grundstück gesehen hier. Und es hat mich angesprochen. Ich war mit meiner damaligen Freundin da und habe gesagt, okay, weißt du was, lass es einfach hier bleiben. Ja, und wollte so klassischen Aussteigergeschichten machen, ne? Mit Permakultur, Gemüse anbauen. Ne? Also ich wollte eigentlich nur meine Tomaten und meine Pflanzen anbauen.
So einfach wie er hofft, ist der Traum vom Selbstversorgertum auf dem erworbenen Grund und Boden aber nicht.
Landwirtschaft ist hier 1000-mal schwerer als in Deutschland. Trocken, ne? Ab Juli oder so siehst du teilweise 50 Feuer an einem Tag. Ne? Richtig, richtig krass. Und dann schlechter Boden, der Wind hier. Es ist wirklich hart, hier irgendwie Erträge zu erzielen. War Quatsch. Ne? Nach ein paar Monaten war mein Geld weg und es war eine Katastrophe. Ne? Es war wirklich eine harte Zeit zu überleben. Und dann hat sich das so ergeben, wir haben freitags mal so Pizza gemacht für Freunde.
Hier in diesem Areal?
Genau, da wo der Pizzaofen ist, was anderes stand da nicht. Und daraus hat sich das langsam ergeben. Dann habe ich meine Lautsprecher rausgestellt aus dem Wohnzimmer, eine Bar gebaut. Da kamen mal 10 bis 15 Leute da. Ne? Und nach 1-2 Jahren waren es vielleicht 30. Und so hat sich das langsam entwickelt.
Dem ursprünglichen Pizzatreffen mit Freunden verdankt die daraus entstandene Party auch ihren Namen, Pizza Nights. Und das ist mehr als Nostalgie. Tatsächlich wird heute im großen Stil Pizza gebacken, bis in die Nacht hinein. Feierwütige zahlen 25 Euro und können dafür so viel Pizza essen, wie sie wollen. Das Konzept kommt an. Jung und alt, Einheimische wie Touristen, sogar Familien mit Kindern kommen von weit her, um die drei Dancefloors zu rocken, die Rudi hier in den Bergen aus dem Boden gestampft hat.
Die Leute kommen aus Lissabon, die kommen sogar aus Spanien, Sevilla, die Ecke und so weiter. Und dann die DJs, die hier spielen, also aus Portugal, die sind froh, wenn sie mal hier spielen können. Weil es ist hier eine schöne Mischung. Wir fangen halt an mit Pizza, ein bisschen Musik, jetzt gerade was Disco. Später normalerweise kommen wir dann mit elektronischer Musik, oft Techno, ne? Manchmal Psytrance, manchmal Bands. Also wir sind relativ gut aufgestellt jetzt und machen das jetzt professionell. Am Anfang haben wir das mit Volunteers gemacht, jetzt haben wir nur noch Festangestellte.
Fünf Angestellte beschäftigt Rudi inzwischen. Daneben packen gut ein Dutzend Mitarbeiter auf Honorarbasis mit an, an der Bar oder am Pizzaofen.
Ich darf jetzt einfach ein Stück Pizza nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Wie viel magst du? Serviette? Hast du schon? Und dann Pizza.
Auch Auswanderin Simone verdient sich hier ein bisschen was dazu. Hier arbeiten viele Deutsche mit. Wahrscheinlich liegt es daran, dass der Partychef aus Deutschland kommt.
Ja, viele Leute vorne beim Entrance, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, wo man parkt, da sprechen die dich auch direkt auf Deutsch an.
Ja.
Und da war ich so, ach krass, das deutsche Ding ist.
Auch für die beiden Studentinnen Freya und Anna eine Überraschung, nach einer langen Anfahrt.
Wir machen gerade einen Erasmus in Lissabon und die ganze Zeit, also in diesen 5 Monaten jetzt, in denen wir da waren, haben wir die ganze Zeit gehört, okay, da ist irgendwo eine Pizza-Party an der Gabe. Und wir waren so, okay, Leute, wir müssen jetzt irgendwann mal hingehen. Ja, yeah. So now we are here und campst du auch hier?
Campen?
Ja.
Ihr campt?
Ja, klar. Das gehört dazu. Wir haben einen Campervan dabei und 2 Zelte und dann sind wir so, ich glaube, 5, 6 Leute oder so sind wir da. Ein bisschen Spaß haben und dann wieder abdüsen, also das ist extrem cool.
Jetzt fällt's mir auch wieder ein. Ich bin ja überhaupt nur auf die Party aufmerksam geworden, weil ich neugierig war, wo all die Leute mit ihren Campern und Caravans hinwollen. Deswegen gefallen die Pizza Nights nicht allen in der Serra de Montjuïc, gesteht Partychef Rudi.
Bei den meisten, würde ich sagen, sind wir sehr gut angesehen. Aber teilweise fehlt das Verständnis, ne? Wenn hier so Hippies und 1000 Leute kommen. Man muss halt gucken im Sommer jetzt, wenn hohe Brandgefahr ist. Und man muss halt aufpassen, Campen und sowas ist hier eigentlich nicht erlaubt. Ne? Selbst mit dem Wohnmobil darf man sich nicht einfach irgendwo hinstellen.
Aber bei den Pizza Nights wird ja sowieso die ganze Nacht durchgetanzt. So lange halte ich es nicht durch. Und auch Rudi fragt sich, wie lange er noch macht. Nicht heute, sondern generell.
Ich kann das jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ewig machen. Ne? Also ich werde auch nicht jünger. Also jetzt bin ich 58 und jeden Freitag mache ich hier bis 10 Uhr durch. Ne? Das ist schon hart und da bin ich bis Montag platt. Ne?
Nur gut, dass es der Partykönig nicht weit hat, bis er ins Bett fällt und inzwischen auch ein verlässliches Team um sich hat.
Wir sind relativ gut aufgestellt jetzt und machen das jetzt also professionell. Ne? Also ich bin froh, wie es jetzt ist. Also am Abend 1000 Leute ist immer noch ganz, ganz gut zu handeln. Und das Haus hier war eigentlich auch zu Wohnzwecken gedacht, aber das ist jetzt mehr Büro und Lager. Ich wohne hier, ich wohne aber im Caravan.
Statt durchzumachen wie Rudi, bin ich gegen Mitternacht aber wieder gefahren. Die Aussicht auf mein bequemes Hotelbett war dann doch zu verlockend.
So kann's gehen, ganz ohne Businessplan und Investor und ohne dabei die Freiheit abzugeben. Ein Unternehmen der anderen Art hat Simon Berninger da an der Algarve entdeckt. Musikalisch bleiben wir in Portugal mit Salvador Sobral und der fleht darum, dass irgendjemand bitte seine Pläne ruinieren soll, die nämlich sicher zu einem sehr geregelten Leben führen. Er will in Wirklichkeit viel lieber tanzen gehen. Anda estragarme os plenos. Vielleicht bei der Pizza-Party von Rudi.
Tenho uma rotina para todos os dias. favor, anda a estragar-me os planos. Tira os livros da ordem certa, deixa a janela do quarto aberta. Faz-me esquecer que amanhã vou trabalhar.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Die Reisen, die wir heute unternehmen, die gibt es nicht im Reisebüro zu buchen. Lars Bendels und Anja Mäuerle haben das Andersreisen sozusagen auf die Spitze getrieben. Sie haben alles gekündigt, Jobs, Wohnung, Auto, und zwar im besten Berufsalter. Wie das alles gekommen ist, das erzählt uns Lars gleich. Wie lang diese Reise dauern würde, das war offen. Nur die allererste Station war klar: Südafrika. Möglichst viel zu sehen, Länder abzuhaken, das war nicht das Ziel. Es ging auch um Kindheitsträume, die irgendwo im Erwachsenendasein verloren gegangen waren. Kurz zusammengefasst, die beiden haben eine amtliche Ausbildung zum Safari-Guide in Südafrika gemacht, Permakultur in Kanada betrieben, wissenschaftliche Daten zu Schildkröten in Costa Rica erhoben, sie haben Vögel in Neuseeland gepflegt und mit Walforschern auf den Azoren gearbeitet. Das alles als Freiwillige, als Volunteers bei Institutionen, die auf Hilfe angewiesen sind. Lars Bendels hat mir erzählt, wie das alles angefangen hat.
Es war auch ein Novembertag, und zwar ein ziemlich grauer Novembertag und wahrscheinlich einfach einer zu viel, an dem wir uns gefragt haben, was wäre eigentlich, wenn wir jetzt nicht ins Büro fahren würden, und was wäre, wenn unsere Leben vielleicht anders verlaufen wären, wenn wir uns nämlich damals einfach anders entschieden hätten, also für andere Berufe. Also in meinem Fall wäre ich nicht in die Werbung gegangen, oder in Anjas Fall hätte sie nicht Spanisch studiert, sondern würden wir vielleicht in einem der Berufe jetzt arbeiten, von denen wir schon als Kinder geträumt hatten. Also Walforscher, Paläontologe, Marktfarmer, Safari-Guide und so weiter und so fort. Tja, da wir einfach keine Glaskugel zur Hand hatten und schon gar keine mit Schmetterlingseffekt, die uns sagen könnte, was wäre wenn, haben wir uns dann irgendwann entschieden, einfach nachzugucken und loszuziehen und verschiedene Lebenswelten auszuprobieren.
Also ihr habt euch wirklich auf die Jagd nach euren Kindheitsträumen eigentlich begeben.
Ja, genau. Genau so kann man das sagen. Und wir haben natürlich nach einem Mittel gesucht, wie geht das? Also wie kann man ohne jegliche Vorkenntnisse in Berufe reinschnuppern, zu denen du eigentlich zumindest relativ häufig bestimmte Ausbildungen oder abgeschlossene Studiengänge brauchst. Und so sind wir dann aufs Volunteering, auf die Freiwilligenarbeit gekommen.
Also sonst hätte ich jetzt gesagt, mach doch mal ein Praktikum zu einem jungen Menschen.
Das ist genau das Gleiche. Also der Gedanke ist genau das Richtige. Volunteering im Ausland in einem tollen Projekt ist eigentlich genau das. Du machst ein Praktikum, nur eben unentgeltlich und für den guten Zweck.
Jetzt lass uns mal zur Sache kommen. Eure erste Station, das war Südafrika. Das hattet ihr aber schon aus der Ferne organisiert, oder? Was ihr da machen werdet?
Das war das Einzige, was wir tatsächlich organisiert haben. Und jetzt muss man dazu sagen, unsere freiwilligen Walz um die Welt fängt es ausgerechnet mit einem Job an, den man nicht als Freiwilliger machen kann, nämlich mit dem Traumjob Safari Guide. Das ist einfach zu gefährlich, wenn man da Freiwillige als Safari-Guide arbeiten lässt. Und die einzige Möglichkeit, das Leben als Safari-Guide auszuprobieren, ist tatsächlich Safari-Guide zu werden. Deswegen haben wir gleich fast ein halbes Jahr in eine professionelle Berufsausbildung zu Safari-Guides investiert und sind so dann in Südafrika und Botswana gelandet.
Also da muss man schon auch Geld mitbringen. Klar, muss man bezahlen, eine Ausbildung.
Genau, das war für uns auch eine etwas härtere Entscheidung, weil gleich am Anfang unserer Reise so ein Batzen Geld dann von unserem Reisebudget weggeht. Aber es war auch so ein bisschen mit Kalkül, weil wir haben uns gedacht, wenn wir anschließend uns ja für relativ exotische Berufe, muss man sagen, als Freiwillige bewerben wollen, dann wäre es vielleicht schlau, wenn auf unserem Lebenslauf auch nochmal was anderes als Werbefuzzi steht. Und die Rechnung ist dann hinten raus auch ganz gut aufgegangen.
Also das mit dem Lebenslauf ist das eine, aber das andere ist natürlich auch eure Lebenserfahrung. Ihr kommt ja beide aus einem normalen deutschen Stadtleben und auf einmal wollt ihr Walforscher und Vogelpfleger werden. Ihr habt ja da sicher auch irre viel gelernt bei dieser Safari-Ausbildung.
Ja, ganz genau. Also das war genau das Kalkül. Wir haben uns da ein relativ breites, sagen wir mal, biologisches Grundwissen angeeignet und die Ausbildung ist auch international anerkannt. Also es hat uns dann tatsächlich schon geholfen, auch Kontakt am Ende des Tages zu Walforschern, Meeresbiologen, Agroförstern und so weiter und so fort aufzunehmen.
Also ich glaube, es war eine tolle Erfahrung. Zumindest liest sich so in deinem Buch und auf euren Videos sieht es auch so aus. Erzähl mal bitte, was ist das Ding da dran gewesen?
Das ist, vor allen Dingen sind es selbstverständlich die Tiere. Aber das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Reise. Die tollsten Erlebnisse waren immer die mit Tieren oder tatsächlich die mit Menschen. Und das Buch Traum über Kopf ist ja auch wirklich nicht nur die Geschichte von Anja und mir, sondern auch die von all den ziemlich beeindruckenden Menschen, die wir unterwegs getroffen haben. Aber die Safari-Guide-Ausbildung waren natürlich die unfassbarsten Momente, die wir hatten, die fanden mit Tieren statt.
Mit großen Tieren.
Mit großen und mit kleinen Tieren. Also wir sind natürlich auf Tuchfühlung gegangen mit Nashörnern, Elefanten, Löwen und Co. Aber wir haben auch die kleinen Dinge zu schätzen gelernt.
Jetzt seid ihr ja überaus erwachsene Menschen mit viel Lebenserfahrung. Oft machen solche Jobs ja auch ganz junge Leute direkt nach der Schule. Hast du noch einen Tipp, worauf muss man denn achten, dass man da nicht reinfällt?
Ja, das ist eine total berechtigte Frage, denn auch wir haben ein paar Anfängerfehler gemacht und es hat nicht alles so am Schnürchen geklappt, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Ein großer Tipp ist, vorher einen Videocall zu vereinbaren. In die Falle sind wir einmal getappt und seither, seit es einmal so gar nicht zwischen uns und dem Gastgeber oder den GastgeberInnen gefunkt hat, haben wir immer Videocalls vereinbart und sind damit wirklich immer gut gefahren. Da reichen dann manchmal 10, 15 Minuten, um so ein bisschen die Chemie zu testen und um seine verbleibenden Fragen zu klären.
Also mit den Anfängerfehlern, da spielst du auf eine Geschichte in Südafrika an, nehme ich jetzt mal an, wo die Anja auf einem Hof quasi mithelfen wollte und du hast sie Gott sei Dank mit hingebracht. Und das war ein ziemliches Desaster. Erzähl mal, wie das war.
Das war ein totales Desaster. Zwischen der Grundausbildung zu Safari Guides, die Anja und ich beide gemacht haben, und einer Fortbildung, die nur ich noch machen wollte, um mich zu einem Safari Guide auszubilden, der auch Safaris zu Fuß gehen kann, dazwischen waren wir kurz gemeinsam in Johannesburg und Anja hat sich gesagt, okay Lars, wenn du jetzt noch diese Fortbildung machst, dann probiere ich doch schon mal einen anderen Traumjob aus. Ich möchte mehr über Wildkräuter erfahren und helfe einem alten Pärchen nordwestlich von Johannesburg mit ihrem Wildkräutergarten, ein Rentnerpärchen. Glücklicherweise haben wir entschieden, dass wir uns, um Anja dahin zu bringen, dass wir uns ein Auto für einen Tag mieten. Dann sind wir also hingefahren. Und haben leider festgestellt, dass es so einfach dann doch nicht ist. Wir sind, ja, um es auf den Punkt zu bringen, an ein durch und durch rassistisches, Corona-leugnendes Rentner-Ehepaar gekommen und haben dann tatsächlich gesagt, es tut uns leid, also unter den Umständen möchten wir euch nicht helfen. Das geht so weit auseinander und da wir nun glücklicherweise ein Auto dabei hatten, habe ich Anja direkt wieder mit eingepackt und wir sind zurückgefahren.
Oh weia. Ja, also ein bisschen Augen auf bei der Wahl des Helferplatzes. Jetzt ist nicht alles Gold, was glänzt, auch beim Volunteering. Also es gibt da auch ein paar Probleme. Erstens kann man auch mal reinfallen, ausgenutzt werden. Und zweitens, für Locals fallen da Jobs weg. Das habt ihr auch gemerkt, oder?
Ja, das kann sein. Also tatsächlich sollte man sich auch beim Volunteurismus so ein bisschen vorher schlau machen, wie viel Gutes bewirke ich damit denn tatsächlich. Schwarze Schafe gibt es einfach überall und so auch beim ganzen Thema Volunteurismus. Wir persönlich haben uns zur Regel gesetzt, nein, also erstens, weil wir Traumberufe ausprobieren wollten und in einem Hostel zu arbeiten für uns nicht zum Traumberuf gehört, aber wir haben es so oder so zum Ziel gesetzt oder uns versprochen, nee, in Hostels arbeiten wir nicht, einfach weil wir den Trend kennen, dass viele Hostels dann eben auf, ja, total günstig bis umsonst arbeitende freiwillig zurückgreifen und da dann aber eben den Locals Arbeitsplätze wegnehmen. Also das ist so das eine oder eine Geschichte, ein Beispiel dafür, dass man da auch so ein bisschen, ja, ein Gespür für entwickeln muss, wie viel Gutes tue ich tatsächlich mit meiner freiwilligen Arbeit vor Ort. Das andere große Thema, was ich gerne noch ansprechen würde, es gibt viele verschiedene Themen, wir haben das auch zusammengefasst, kann man gerne auf unsere Website gehen und sich Tipps abholen, wenn man nach Voluntourismusprojekten sucht. Aber ein Thema will ich hier noch im Radio eben einmal ansprechen und das ist das ganze Thema Arbeit mit Kindern. Also ich meine damit die Waisenhäuser, die auf vielen großen Volunteer-Plattformen angeboten werden. Das ist tatsächlich keine gute Idee. Die Arbeit mit Kindern, denn ich bin zwar kein Vater, aber ich habe so viel unterwegs gelernt, dass Kinder langfristige Bezugspersonen brauchen und Personen, die pädagogisch gebildet sind. Und sie brauchen eben keine Backpacker, die alle zwei Wochen neu auf sie losgelassen werden. Also das ist das eine, was man so pauschal sagen kann. Der Waisenhaustourismus, wie er auch geschimpft wird, ist keine gute Idee.
Volunteering, das ist gerade bei jungen Menschen nach dem Abitur sehr in, aber manche Projekte sind mit Vorsicht zu genießen. Lars und Anja haben sich sehr genau überlegt, wo sie mitarbeiten und es gibt genug tolle Projekte auf der Welt, die wirklich etwas besser machen. Was die beiden ganz am Anfang bei der Ausbildung zu Safari-Guides in der Wildnis gelernt hatten, das war auch bei den anderen Stationen absolut hilfreich. Gleich hören wir, wie es in Costa Rica war, wo sie bei der Erforschung und dem Schutz von Meeresschildkröten geholfen haben. Wir stimmen uns mal kurz drauf ein. Bitte vorstellen: Karibik, Palmen, Sandstrände und riesige bedrohte Schildkröten. Dieser Sound bringt uns schon direkt nach Mittelamerika, nach Costa Rica. Dieses kleine Land zwischen Karibik und Pazifik ist ein Paradies für Meeresschildkröten. Nirgendwo sonst auf der Welt kommen so viele der großen Schildkröten an die Strände, um ihre Eier abzulegen. Der Schutz der bedrohten Tiere ist eine riesige Herausforderung. Das Land tut viel und hat mehr als ein Viertel des Staatsgebiets zu Schutzgebieten gemacht. Aber ohne Freiwillige, ohne Helferinnen und Helfer werden die Schildkröten nicht überleben. Für Lars und Anja also die perfekte Möglichkeit, um ihren Kindheitstraum von der Meeresbiologie, effektiven Tierschutz und das Leben in Costa Rica ganz intensiv zu erleben. Weiter geht's im Gespräch mit Lars Bendels. Jetzt lass uns nochmal über die großen Dinge reden, weil man glaubt es ja kaum, dass man sagen kann, oh, ich wollte immer Meeresbiologe werden, jetzt lass uns doch mal Meeresbiologen machen. Aber es hat doch geklappt.
Ja, wir konnten es auch nicht glauben, aber es hat tatsächlich total gut geklappt. Ganz ursprünglich wollte ich es immer mit Walen zu tun kriegen, also die Meeresbiologie sozusagen als Walforscher ausleben, weil Lieblingstier. Und das hat aber nicht auf Anhieb geklappt. Dann haben wir also einen Workaround gesucht und sind dann über Umwege an ein ganz tolles Projekt in Costa Rica gelangt, das als Meeresbiologe an Land stattfindet. Wie geht das? Na, wir sind in den Dschungel gezogen, an einen ganz abgelegenen Strand, wo sich alles darum dreht, grüne Meeresschildkröten zu retten.
Das heißt, was musstet ihr da tun oder durftet ihr tun?
Wenn man sagt, man arbeitet mit Schildkröten, dann sieht das so aus, dass man im Wesentlichen die ganze Nacht lang diesen Strand entlang patrouilliert und Ausschau hält, ob eine dieser riesengroßen Tiere sich aus dem Wasser schleppt, um eine Nistgrube zu bauen. Und unsere Aufgabe war es dann, die Eier zu zählen, die diese Schildkröten legen, sie zu vermessen, Bodychecks zu machen, also sie auf Verletzungen zu überprüfen und am Ende des Tages, nach meist 55 bis 60 Tagen, den Schlüpferfolg wiederum zu messen. Also dann das geschlüpfte Nest zu exhumieren und zu gucken, wie viele Babys sind tatsächlich geschlüpft und welche Eier sind unterentwickelt geblieben.
Und habt ihr es erlebt, wie die kleinen Schildkröten schlüpfen und ins Wasser paddeln?
Ja, das haben wir tatsächlich erlebt. Und wie soll man sagen, es ist was völlig anderes als eine Begegnung in einem Zoo. Man merkt, genauso wie auch schon als Safari-Guide, zumindest ist es bei mir so, wann immer man wirklich einem Tier in der Wildnis begegnet, passiert was ganz Wunderbares, weil nämlich plötzlich das Unplanbare dann doch eintritt. Und diese ganze Schönheit, die in der Koexistenz liegt, die lässt sich einfach nicht reproduzieren. Und von daher waren für mich und am Ende des Tages auch für Anja, also die Erfahrungen, die wir mit Tieren gemacht haben, also diese Begegnungen waren einfach immer die besten.
Ihr habt natürlich unglaublich viel gelernt auf dieser Reise, was ihr vielleicht noch mal brauchen werdet in eurem Leben, wer weiß. Vielleicht auch nicht. Aber wie kommt man denn da jetzt wieder zurück? Nach so einer Reise, nach so vielen dichten Erfahrungen, so vielen Naturbegegnungen, so vielen Menschenbegegnungen. Und irgendwann ist man ja dann doch wieder zurück in Deutschland. Wie geht das?
Ja, also erstmal ist es tatsächlich dann natürlich nach der ganzen Träumerei und Traumerfüllerei ist man natürlich so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen, denn nach 2 Jahren am Ende des Tages der unbezahlten Arbeit kommt man erstmal mit leeren Taschen zurück und auch da müssen wir natürlich jetzt erstmal wieder Geld verdienen. Aber das so mit dem Zurück nach Hause kommen, so würden wir beide das eigentlich gar nicht nennen. Also wir wollen nämlich schon nicht wieder zurück in das alte Leben fallen und da geben wir uns große Mühe. Eine Sache, die wissen wir schon tatsächlich, jetzt da wir ausgebildete Safari-Guides sind, wollen wir kommendes Jahr im Mai 2025 unsere allererste eigene Safari anbieten. Und so wollen wir sozusagen gucken, dass wir Wege finden, nicht zurück ins alte Leben zu fallen.
Ja, aber da kommen wir jetzt natürlich noch auf einen Punkt, der viele Leute beschäftigt, manche auch quält, nämlich diese Sehnsucht nach der fernen Welt und die Sache mit der Fliegerei, weil anders kommt man ja nun wirklich nicht nach Südafrika, außer man hat 3 Jahre Zeit. Ja, wie geht ihr damit um? Also die Fliegerei auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollt ihr ja eindeutig quasi was Gutes für die Umwelt, für die Tiere, für die Natur tun.
Ja, das ist ein total guter und wichtiger Punkt. Das ist super, dass du ihn nochmal ansprichst, denn es ist tatsächlich so, dass Tourismus und Nachhaltigkeit einfach niemals völlig widerspruchslos zueinander stehen. Aber was das Thema Fliegen angeht, also Flugscham, Reisebashing und so weiter und so fort, das ist dann tatsächlich auch ein bisschen zu kurz gedacht. Natürlich sind die Treibhausgasemissionen einfach katastrophal hoch für jeden Fernreiseflug, aber so komplexe Zusammenhänge, wie sie auf unserer Welt nun mal bestehen, lassen sich einfach nicht mit dieser einen einzigen Kennziffer erklären. Ja, wenn du nicht fliegst, hast du natürlich ein bisschen CO2 gespart, aber wenn du nicht fliegst, dann haben die ganzen Nationalparks und die Ökosysteme, die es zu schützen gilt, eben auch keine Gäste mehr. Das heißt, Ökosysteme und Nationalparks haben für die Locals vor Ort plötzlich keinen Wert mehr. Also wenn man sich überlegt, dass die Naturschutzgebiete weltweit jährlich 8 Milliarden Besucher haben und man sich jetzt tatsächlich einfach mal so überlegt, das Gedankenexperiment macht, was wäre denn, wenn diese Besucher, wenn es die einfach nicht mehr geben würde? dann wären die Naturschutzgebiete vor Ort für die Locals einfach wertlos. Es ließe sich kein Geld mehr damit verdienen, sprich, sie würden verschwinden. Und da Klimakrise und Artensterben ja wirklich zusammengedacht werden müssen, ist die Rechnung so einfach nicht. Und das heißt am Ende des Tages, nicht zu fliegen ist keine pauschal gute Antwort. Eine Antwort, die wir gefunden haben, mit der sich die Widersprüche zwischen Tourismus und Nachhaltigkeit zumindest ein bisschen auflösen lassen, ist eben das ganze Thema Ökotourismus oder Voluntourismus, um es auf den Punkt zu bringen.
Lars Bendels, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, viele weitere tolle Reisen.
Vielen, vielen Dank. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Lars Bendels war das und es gäbe noch so viel mehr zu erzählen von 2 Jahren mit freiwilliger Arbeit für und mit und in der Natur. Von Südafrika über Kanada und Costa Rica, Walforschung auf den Azoren und Vogelschutz in Neuseeland waren auch noch dabei. Wer noch mehr wissen will, wir haben das ungekürzte Gespräch mit Lars Bendels in unseren Podcast-Feed gepackt. Zu finden im Radioreisen-Podcast in der ARD-Audiothek. Da gibt's auch viele Tipps, wie man Volontierprojekte finden kann, welche Sinn machen und welche eher nicht. Und dann gibt's ja noch das Buch, das Lars geschrieben hat. Traum über Kopf heißt es, erschienen im Ullstein Verlag. Dieses sehr spannende Buch gibt es auch bei uns zu gewinnen. Wie genau das geht, das erkläre ich nach der nächsten Musik. Wir haben nämlich noch mehr zu verschenken. Jetzt aber erstmal eine Band, die musikalisch absolut grenzüberschreitend ist. Calexico, die Kalifornien und alles weiter südlich geschmackvoll zusammenbringen. Calexico und Cumbia Peninsula.
Place to run and hide. They got your number and all your names. When you
Reisen kann das Leben verändern, nicht nur kurzfristig durch schöne Erholung, das ist ja irgendwie immer das Ziel. Lars Bendels hat uns gerade von so einer lebensverändernden Reise erzählt. Erlebnisse unterwegs, die können beeindrucken, überwältigen, vielleicht sogar wirklich etwas verändern. Diese Frage beschäftigt uns hier in den Radioreisen und deswegen wollen wir das auch von unseren Hörerinnen und Hörern wissen. Gibt es Reisen, die so beeindruckend waren, dass sie tatsächlich etwas verändert haben? Eine Liebe, ein Umzug, eine neue Sprache, ein neues Weltbild vielleicht oder einfach nur ein unvergessliches Erlebnis? Wir sind auf der Suche nach diesen Geschichten und wir hätten da auch eine kleine Belohnung für alle, die uns da was erzählen möchten. Das ist unser Adventskalender in den Radioreisen dieses Jahr. Wir verschenken Reisebücher aus unserem Fundus an die schönsten Geschichten, die wir von Ihnen bekommen. Wie geht das? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht auf unser Radioreisen-Handy. Erzählen Sie von einem besonderen Reiseerlebnis, das bei Ihnen was in Gang gesetzt hat. Wer mitmacht, ist dabei im Lostopf. Und zu gewinnen gibt es jeweils ein Überraschungspackerl aus unserem Adventskalender. Und wer ganz unbedingt ganz genau das Lars Bendels Buch haben möchte, einfach dazu sagen, vielleicht klappt's ja. Hier ist die Nummer für unsere Adventsaktion 0151 4403 7406. Ich sag's nochmal, 0151 4403 7406. Jetzt aber zurück zu unseren Radioreisen auf ungewöhnlichen Wegen. Das Reisebüro, der Reiseführer, das hilft heute nicht weiter bei uns. Das Internet im Prinzip schon, denn dort gibt es Informationen über Jobs unterwegs oder Freiwilligendienste und dank Internet gibt es heute ganz andere Möglichkeiten, an ein Bett zu kommen, von Airbnb bis Couchsurfing. Couchsurfing ist eine tolle Sache. Menschen bieten eine Schlafgelegenheit an und können dafür auch woanders recht spontan unterkommen. Viele haben das schon mal ausprobiert oder davon gehört. Aber dass es dieses Prinzip schon sehr lange gibt, und zwar ganz analog, das habe zumindest ich nicht gewusst. Servas heißt die Organisation mit einer beeindruckenden Historie. Rebecca Hillauer erzählt uns die Geschichte vom Reisen auf ganz andere Art, die es seit sage und schreibe 75 Jahren gibt.
No. I've hitchhiked across the United States, 3 times in Mexico, across all of Mexico. Yeah.
We did Austria, we were in Poland. And
our first time was, I guess, 20 years ago, maybe, and it was in France.
In einem Biergarten in Eureka Springs, einem Städtchen in Arkansas im Süden der USA. 9 Mitglieder der Friedensorganisation Servas sitzen um einen langen Tisch. Alle leben hier in der Gegend und unterhalten sich darüber, wo sie bereits überall gereist sind und wie toll sie es finden, dass Servas in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum feiert.
Wir hatten etliche Austauschstudenten, vor allem aus Peru, waren dann auch dort in ihren Familien. Genau so etwas hatten wir gesucht, fanden aber nur Angebote zum Wohnungstausch, bis ich von Servas las. Das war genau, was wir wollten. Wir waren in Europa und den größten Städten in den USA, die beste Art zu reisen.
Bei Servas geht es im Prinzip darum, sich an einen Tisch zu setzen, miteinander zu reden und gemeinsam zu essen, anstatt fernzusehen.
Völkerverständigung durch Reisen. So etwa könnte man das Ziel von Servas umschreiben. Der Name geht zurück auf das Esperanto-Wort Servas, was so viel bedeutet wie Dienst oder wir dienen. Das gemeinnützige Netzwerk will Menschen aus aller Welt zusammenbringen, mit unterschiedlicher Herkunft, Weltanschauung, Hautfarbe und Religion. Persönliche Begegnungen sollen Vorurteile abbauen und zu Verständnis, Toleranz und Weltfrieden beitragen. Man kann bei Servas nämlich Reisender und Gastgeber sein. Oder beides. Wie zum Beispiel Cindy und Tom Rimkus, die seit fast 50 Jahren verheiratet sind.
Als ich 18 war, bin ich nach Europa gereist und war als Servas-Gast lange in Skandinavien. In Amsterdam habe ich dann Tom getroffen. Der Rest ist Geschichte.
Cindy's family was Servas. Cindys Familie war bei Servas. Als wir dann in Arkansas wohnten und Kinder hatten, dachten wir, das ist eine tolle Sache. Man kann reisen, ohne irgendwo hinzufahren. Die Leute kommen zu dir.
Von Cindy und Tom Rimkus haben wiederum Albert Skiles und seine spätere Frau Lisa von Servas erfahren und hatten tolle Gäste. Einer davon Burkhard aus Dresden. Sie haben ihn ebenfalls besucht und er hat sogar auf ihrer Hochzeit Gitarre gespielt.
He's a great guitar player. He's in Dresden. That's a Servas story where you end up with a friend for life.
Ein Freund fürs Leben, sagt Albert Skiles.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago.
Gegründet wird Servas 1949 vom Amerikaner Bob Luitweiler, der in Dänemark Soziologie studiert. 1942 verweigert Luitweiler den Kriegsdienst und sitzt in den USA 2 Jahre im Gefängnis. In dieser Zeit reift in ihm die Vorstellung, dass es andere Wege zum Frieden geben müsse. Nach Kriegsende reist er viel, über Deutschland, Nordafrika bis nach Indien. Unterwegs jobbt er als Freiwilliger, gegen Unterkunft und Essen. Zurück in Dänemark beschäftigen Bob Luitweiler vor allem die Deutschen. Der beste Weg für sie, ihre Nazi-Ideologie loszuwerden, wäre Reisen, meint er. Doch unter der Besatzung dürfen Deutsche nur jeweils $5 mit ins Ausland nehmen, erzählt er in einem Interview auf YouTube.
How are the German people, young people gonna learn democracy if they never can experience it?
Wie lernen junge Leute in Deutschland Demokratie, wenn sie sie nie erleben können? Wie weit kommt man mit $5? Also sagte ich, ich werde etwas dagegen unternehmen. Meine dänischen Freunde nannten mich einen Fantasten, einen Träumer.
Doch Luitweilers Idee findet schnell viele Anhänger. Zum Beispiel Cindy Rimkus.
Als unsere Kinder klein waren, hatten wir 2 deutsche Studenten zu Gast. Sie haben im Garten mitgeholfen. Also haben wir ihren Aufenthalt verlängert. Ich glaube auf 2 Wochen. Einer von ihnen hat sogar Windeln gewechselt. Ich fand, das war etwas Besonderes.
In der Regel ist der Aufenthalt jedoch auf 2 Nächte beschränkt. Wenn die Chemie stimmt, können Gastgeber zu mehr einladen. Es gibt auch Dayhosts, die keine Übernachtung anbieten, sondern den Reisenden tagsüber ihren Ort zeigen. Becky Gillette hingegen war sogar 35 Jahre lang Interviewerin bei Servas. Das heißt, sie führte Gespräche mit Menschen, die dem Netzwerk beitreten wollten, und sie gab das Okay für ihre Mitgliedschaft, wenn deren Ansichten zu Weltoffenheit und Toleranz zu Servas passten.
Our first visitor was a man from England.
Unser erster Gast war ein Engländer. Wir wohnten etwa 2 Kilometer außerhalb der Stadt. Er ging trotzdem zu Fuß dorthin. Meine Kinder fragten, was, jemand geht zu Fuß, 2 Kilometer weit? Das ist in Europa wesentlich üblicher als hier. Servas hat meinen Kindern wirklich die Augen geöffnet dafür, dass es mehr Dinge auf der Welt gibt, als sie in den USA sehen. Dass die Menschen verschiedene Sprachen sprechen. Und meine beiden Kinder haben sich davon anstecken lassen, international zu reisen.
I think both of my kids sort of got infected with wanting to travel internationally.
Auch Cindy und Tom Rimkus Sohn ist heute Servas Host in 3rder Generation.
Our son is a Servas Host.
Nur Servas-Mitglieder erhalten Zugang zur Online-Mitgliederliste. Dort stehen neben den Kontaktdaten auch Beruf, Sprachkenntnisse und Hobbys, ob jemand allein lebt oder mit Familie und in welchen Ländern jemand gelebt hat oder gereist ist. Als Traveler bewirbt man sich dann bei einem ausgewählten Host. Der Mail hängt man seinen Letter of Introduction an, eine kurze Selbstdarstellung mit Lichtbild. So kann der Host entscheiden, welchen Gast er aufnehmen will. Cindy Rimkus?
Als die Mauer fiel, waren wir bei einer Frau in New York zu Gast. Sie stammte aus der DDR und erzählte uns ein wenig über ihre Flucht. Sie hat mindestens 100 Reisende im Jahr bei sich zu Hause.
She's had 100 and something people a year at her place.
Damals war Servas ja noch nicht einmal online. Man musste die ausgedruckte Mitgliederliste mit sich herumtragen.
Becky Gillette ist es wichtig, dass die Werte von früher weiter Bestand haben, auch in der jungen Generation. Sie denkt gerne an die mehr als 150 Gäste zurück, die sie selbst im Lauf der Jahre beherbergt hat.
Dank Servas hatte ich einige meiner besten zwischenmenschlichen Kontakte mit Menschen aus anderen Ländern. Ich wünsche mir sehr, dass Servas weiter existiert.
Genau das will auch Monika Kuttig. Sie ist die zweite Vorsitzende von Servas Germany. Gemeinsam mit Ehemann Roland betreut sie als sogenannte Koordinatorin Mitglieder in Hessen und Thüringen.
Hallo.
Hi.
You're very hungry.
Yes. Gerade ist sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Dublin.
And then we found an Irish pub, and they just happened to have Guinness.
Und natürlich bei einer Servas-Familie.
Früher sind wir von Land zu Land gereist. Wir haben die Sachen gemacht, die man so als Tourist halt abklappert, aber man findet keinen Anschluss an die Leute. Und jetzt dockt man an. Letztes Jahr zum Beispiel hat die eine Gastgeberin mich mit in ihr Gartencenter genommen. Das macht einfach Spaß und man spricht über gemeinsame Hobbys.
Tochter Amelie, 18 Jahre alt, erinnert sich an einen Abend bei Servas-Gastgebern in Stockholm.
Wir haben unsere Hosts Pizza gebacken. Oben auf der Dachterrasse haben wir dann Pizza zusammen gegessen. Und dann durften wir von denen die Sauna auf dem Dach benutzen und sind dann um Mitternacht noch mit denen im Stockholmer See baden gegangen.
Servas bietet inzwischen auch ein Jugendaustauschprogramm an, bei dem die Gäste in ihren Gastfamilien die jeweilige Landessprache lernen können. Das soll das Reisen mit Servas für jüngere Leute attraktiver machen. Denn nicht nur die Organisation ist in die Jahre gekommen, auch der erste Internetauftritt des Netzwerks wirkte etwas verstaubt. Man verließ sich zu lang auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Lange schrumpfte die Mitgliederzahl, weil die jüngere Generation lieber Couchsurfen ging. Gründer Bob Luitweiler formulierte es kurz vor seinem Tod im Jahr 2008 so.
Servas ist zu einer Organisation für alte Leute geworden und ist zu einem Programm für die bourgeoise Mittelklasse verkommen. Es geht nur noch darum, irgendwo billig unterzukommen. Servas muss etwas Einzigartiges zu bieten haben, oder es wird nicht überleben.
Servas has to have something unique it's offering, or it won't last.
Inzwischen ist nicht nur der Internetauftritt aufgepeppt worden. Neben dem internationalen Mitgliedertreffen alle drei Jahre gibt es auch vermehrt nationale, regionale und lokale Treffen und Workshops. In sogenannten Friedensschulen leben Freiwillige eine Zeit lang in einem Dorf und bringen sich gegenseitig alles Mögliche bei. Mathe, Zeichnen, Gitarre spielen. Zum internationalen Jugendcamp in Nürnberg kamen 26 Mitglieder aus 10 Ländern. Das klingt nicht nach viel, doch machen junge Leute unter 30 mittlerweile ein Drittel der Neumitglieder aus, Tendenz steigend, meint Monika Kuttig, die das Jugendtreffen organisiert hatte.
Dieses Youth Camp, das war einfach genial. Die Stimmung mit den jungen Leuten war dermaßen positiv. Und das habe ich immer nur bei Servas, dass man nach so schneller Zeit innerhalb von einer Stunde oder anderthalb Stunden auf einer wirklich tiefen Basis miteinander spricht. Von daher, es läuft gerade richtig gut und wir haben tolle neue Mitglieder, tolle alte Mitglieder und ja, sind da sehr optimistisch.
Was für eine schöne Geschichte, was für ein tolles Projekt. Denn das gegenseitige Verstehen, das können wir gerade alle wieder mal üben, weltweit. Und die Idee, ehemalige Erzfeinde zusammenzubringen, die ist wirklich zeitlos. Wir kommen jetzt wieder zurück nach Hause von unseren Reisen, die heute gar kein Sightseeing auf dem Programm hatten, sondern Menschen treffen und den Horizont erweitern. Für unseren Radioreisen-Adventskalender fragen wir nach solchen Erlebnissen. Erzählen Sie uns von einer Reise, von einer Begegnung, die Sie nachhaltig beeindruckt hat, die vielleicht sogar etwas verändert hat in Ihrem Leben, eine neue Passion geweckt, ein Projekt angestoßen, eine lange Beziehung begonnen. Wir würden uns riesig freuen über Ihre Geschichten. Wer mitmachen will, einfach eine Sprachnachricht schicken an unsere Radioreisen-Handynummer. Per WhatsApp oder Signal oder per SMS geht das auch inzwischen. Hier ist die Nummer 0151 4403 7406. Oder Sie schicken uns einfach eine Mail an radioreisen@br.de. Unter den Teilnehmenden verlosen wir viele schöne Reisebücher aus unserem Fundus, eine Wundertüte unterm Adventskranz oder spätestens unterm Weihnachtsbaum. Und vielleicht hören wir ja auch die ein oder andere Geschichte hier in den Radioreisen in diesem Advent. Bevor ich mich verabschiede, nochmal die Radioreisen-Handynummer, an die Sie Ihre eigene prägende Reisegeschichte per Sprachnachricht schicken können. 0151 4403 7406. Bitte genau an diese Nummer, 7406 hintendran, keine andere. Denn das wird sonst sehr anstrengend für Menschen, die eben nicht die Radioreisen sind, aber eine ähnliche Nummer haben. Ich bin sehr gespannt, was für Geschichten wir zu hören bekommen. Und vielleicht erzähle ich auch eine beim nächsten Mal. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.